Das ist Sehnenstark, der Podcast, der eintaucht in die Welt von Patella- und Achillessehnenschmerzen. Praxiserprobte Reha-Konzepte und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse erwarten dich hier. Also Ohren auf und reingehört.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sehnenstark, unserem Podcast über Patella- und Achillessehnenschmerzen, deren Reha und alles, was das Ganze drumherum betrifft. Und heute sitze ich hier wieder mit meinem lieben Kollegen Lasse. Moin, Lasse.
Moin.
Wir wollen ja heute ein bisschen über ein Thema sprechen, was eigentlich die Zukunft betrifft, sozusagen aus unserer Perspektive aus, nämlich wie man verhindert, dass man Patella- und Achillessehnenschmerzen bekommt, also die Prävention und was man eben tun kann, damit man, falls man das Ganze schon hatte, falls man die Schmerzen schon mal hatte, dass man das Ganze nie wieder bekommt.
Ja, wir haben das auch bewusst so weit aufgeschoben, weil das Thema ja immer so sexy ist wie du heute Morgen, ne?
Ja, so sexy wie man ist, wenn man gefühlte 3 Stunden gestückelten Schlaf bekommt, weil das kleine Kind nur beschließt, auf einem schlafen zu wollen und dabei bouldert permanent. Versucht einfach die ganze Zeit auf mir hochzuklettern und das ist
so tiefe Einkerbungen in deinem Körper, dass man sich da festhalten kann.
AKA. Am T-Shirt, beziehungsweise mit den Füßchen kann man sich perfekt am Bund von meiner Boxershorts abdrücken.
Das ist ja, oder nennen wir das so. Das funktioniert gut. Das sind die Klamotten.
So fett bin ich nicht. Entschuldigung. Naja, also heute Thema Prävention, beziehungsweise was man eben tun kann, um das Ganze nie wieder zu bekommen. Und wollen wir erstmal drüber sprechen, warum das überhaupt so ist, dass leider bei Sehnenschmerzen die Wahrscheinlichkeit, dass man das Ganze nochmal bekommt oder wieder bekommt, dass das Ganze wieder auftritt, leider gar nicht so niedrig ist, sondern das Risiko relativ hoch, woran das liegt. Und dann natürlich eben vor allem auch, ja, praktische Werte, praktische Punkte, an denen man sich festhalten kann, was man tun kann in den verschiedenen Sportarten, um dafür zu sorgen, dass das Ganze nie wieder auftritt. So ein bisschen was an Wissenschaft natürlich auch wieder mit rein. Das, was vielleicht ein paar Experten an Erfahrungswerten da mit uns geteilt haben, beziehungsweise in den Kursen, die wir gemacht haben, geteilt haben. Und unsere eigene Erfahrung natürlich auch. Und da natürlich auch so ein bisschen, was man, woran man erkennt, dass es vielleicht dann doch wiederkommt, mal abgesehen von Schmerzen, sodass man quasi das Ganze richtig steuern kann und da einfach smarter ist als viele, würde ich mal sagen. Ne?
Ja, gerne. Aber du meintest ja, wir wollen zuerst darüber sprechen, warum quasi nach der Reha die Prävalenz auch nicht ganz weg ist. Oder ja. Sein könnte. Ein bisschen im Konjunktiv sprechen kann, muss ja nicht für alle gelten. Aber tatsächlich ist es ja so, und das liegt natürlich viel an einmal der Struktur dieser Belastungsstörung und an der Kohorte, die sie bekommt. Und wahrscheinlich ist die Kohorte sogar der größte Treiber, was das Ganze angeht. Das heißt also, wir müssen ja davon ausgehen, und das ist ja eh immer der Risikofaktor schlechthin. Das heißt, gibt es eine Vorverletzung, dann ist das Risiko im Durchschnitt, ne? Wir reden jetzt nur dieses Durchschnitts, also alle WissenschaftlerInnen da draußen mich nicht festnageln auf die Zahl, aber grundsätzlich steigt das Risiko so um die 50%, wenn man schon mal eine Verletzung hatte oder hier jetzt diese Belastungsstörung hatte. Das heißt also, allein deswegen ist es natürlich so, dass es sein kann, dass das Ganze zurückkommt. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass tatsächlich klinisch, auch hier, Achtung, klinisch, relativ viele auf das Ausgangsniveau ihrer vorherigen Sportart zurückkehren können. Das heißt also,
wenn sie mit uns arbeiten.
Wenn sie, ja, nur dann. Abgesehen von der kleinen Werbung. Also, ist so, dass viele auf das zumindest ähnliche Niveau zurückkehren können danach. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass auch wieder diese Belastungsmomente definitiv reinkommen. Man sollte ja dann auch sagen oder meinen, dass die Leute dann besser vorbereitet sind. Aber das Ganze quasi erodiert nicht zwingend diesen Hauptrisikofaktor einer vormaligen Verletzung der Struktur oder halt eben dieser Belastungsstörung. Weil, und das ist ein anderer Punkt noch, den man dazu nehmen kann, Schmerz ist natürlich auch etwas, was nicht nur stattfindet, wenn ein schlussendlicher tatsächlicher struktureller Schaden oder wenn Gewebe tatsächlich verletzt ist, sondern basiert natürlich auch auf einfach kognitiven beziehungsweise neuronalen Wegen. Das heißt, ist mit Sicherheit auch eine Spur erfahrungsbasiert. Das bedeutet natürlich, dass wir versuchen können, das, was wir in unserem Coaching ja auch machen, also wir geben den Leuten ja nicht nur einfach einen Trainingsplan und sagen, wir treffen uns in 8 Wochen wieder und sprechen dann über den Trainingsplan, sondern wir versuchen ihnen natürlich auch beizubringen, durch bestimmte Mechanismen, durch einfach eine Etablierung von einem System, das auf Prinzipien aufgebaut ist, diese Erfahrungen auch wieder positiv zu gestalten. Das heißt, Bewegungen werden wieder positiv besetzt. Das heißt, man kriegt wieder Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen in den eigenen Körper, in die Belastungen, denen man ausgesetzt ist. Aber das Ganze ist natürlich etwas, was auch wieder in die andere Richtung reversibel ist, wenn man wieder Schmerzen bekommt. Und dieses Zusammenspiel von diesen verschiedenen Dingen, also Leistungsspitzen, Vorbelastung, Historie und dem Schmerz Phänomen, diese drei Komponenten führen oder können dazu führen, dass es dann auch wieder da ist. Um vielleicht das auch mal ganz kurz auch noch zu sagen, oftmals ist es so, dass man, und ich gehe oder wir gehen ja immer mit diesem entweder Bergbild oder Treppenbild, dass man nicht die gesamte Stufenleiste wieder runterfällt oder vielmehr den Berg nicht ganz wieder runterporzelt, sondern dass man wahrscheinlich, teils es so sein sollte, dass es danach wiederkommt, irgendwo hängen bleibt auf dem Weg, den wir schon zum Glück irgendwie geebnet haben. Das vielleicht so ein bisschen als Einordnung.
Genau, für diejenigen, die sich fragen, ob sie sich alles wieder kaputt gemacht haben, wenn die Schmerzen mal wieder kommen. Nein, das ist nicht so. Aber genau, 2 Punkte dazu, die ich auf jeden Fall noch habe. Also das eine ist ja, wenn wir jetzt, das hast du ja genau richtig gesagt, bei ganz, ganz vielen Verletzungen, die wir mal haben oder hatten, haben wir einfach danach ein höheres Risiko, dass sowas wieder passiert. Gerade sowas wie Klassiker, Sprunggelenksverletzungen, also Umknicken nach Supinationstrauma. Danach, egal ob da jetzt irgendwie was ab ist oder nicht, ist das Risiko einfach erhöht. Natürlich, je mehr kaputt ist wahrscheinlich, ist desto höher schon. Aber erfahrungsgemäß, das ist zumindest auch das, was wir ja häufig auch in Studien sehen, ist es ja auch so, dass sowas häufig nicht richtig wieder auftrainiert wird, sondern dass dann trotzdem irgendwie noch Kraft und Stabilität noch fehlt, weil man quasi rein nach dem Schmerz geht, ab wann man irgendwie wieder was machen kann. Und dann wird halt eben diese obligatorischen 4, 6, 8 Wochen gewartet und dann wird wieder irgendwie der Sport gemacht. In der Zeit hat man sich aber unter Umständen recht stark geschont, weil sowas ja auch stark damit also mit Schwellungen und schon ordentlichen, saftigen Schmerzen einhergehen kann, wo man dann vielleicht auch mal 1, 2 Wochen komplett entlastet. Und dann natürlich eben auch Kapazität gerade in der Wade, in der Fußmuskulatur einfach abnimmt und dementsprechend dann danach natürlich einfach auch allein durch die funktionalen Einschränkungen sozusagen oder die schlechtere funktionale Lage ein höheres Risiko hat, dass sowas wiederkommt. Das haben wir natürlich bei den Tendinopathien grundsätzlich auch, wenn man jetzt einfach nur Wait and See macht, also wenn man einfach nur wartet, bis das Ganze vielleicht weggegangen ist und man in der glücklichen Situation ist, dass man das Ganze durch Pause wieder wegbekommt und dann, wenn man wieder anfängt, es nicht direkt wiederkommt. Aber das Risiko ist natürlich dann trotzdem deutlich erhöht. Und je stärker man sowas eben auch hatte, desto mehr wissen wir eben auch, dass da dann eben auch so Prozesse am Werk sind, die die Muskelkraft inhibieren, also hemmen, dass da dann eben natürlich auch Muskelabbau stattfindet, einfach weil man das Ganze geschont hat und so weiter. Also dass da einfach verschiedene Faktoren in die Richtung aktiv sind, aber eben auch, und das ist ja auch ein ganz wichtiger Teil davon, weshalb das bei Sehnenüberlastungen einfach so ein Problem ist, weshalb das so häufig wiederkommt, ist, dass wir halt eben wahrscheinlich eher wenig bis keine Heilung dieses Gewebes haben auf Dauer. Je nachdem, wie alt man natürlich ist, also je jünger man ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze wieder heilen kann. Und da haben wir auch noch viel zu wenig Daten, um da lange Zeit sagen zu können, bei niemandem heilt das wieder. Ich meine, ich habe ja meine Seele auch mal ultraschallen lassen, jetzt nach ein paar Jahren Schmerzfreiheit. Also sowohl meine Patella als auch meine Achillessehne. Und da hat man schon auch gesehen, dass sich da was tut. Also dass es auf jeden Fall besser aussieht als am Anfang, wo es noch akut war. Aber dass es auf jeden Fall noch nicht geheilt ist, obwohl das Ganze jetzt schon ein paar Jahre her ist. Und das ist halt eben generell ein Problem, ne? Sozusagen, solange da eben auch eine gewisse Veränderung am Sehnengewebe da ist, eine gewisse Pathologie, haben wir einfach da allein dadurch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit oder ein erhöhtes Risiko, dass die Schmerzen da wiederkommen. Und da gibt es auch, hatte Jake Tura mal noch einen Beitrag geteilt. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, übrigens gehört habt, wir haben auch eine Folge mit ihm, also ein amerikanischer Sehnen-Nerd, Kollege von uns quasi, der sich noch teilweise noch viel, viel, viel tiefer mit der Materie da beschäftigt, auf viel auf zellulärer Ebene und anatomischer Ebene, weil ihn das sehr fasziniert, wo es darum ging, dass quasi wenn man sowas schon mal hatte, dass dann gewisse Zellen so eine Art Erinnerungsmechanismus haben, der dann schneller eine Entzündungsreaktion lostritt quasi und dadurch halt eben schneller die Wahrscheinlichkeit einfach höher ist, dass da die Schmerzen einfach schneller wieder auftreten, als jetzt bei jemandem, der das nicht hat quasi. Also das ist das eine. Und das andere wäre so das Problem, dass wir eben Schmerz und Sehnenveränderungen, Gewebsverletzungen, wie auch immer man das dann nennen möchte, dass wir das häufig trennen können, was auf der einen Seite gut ist. Das heißt, wir müssen nicht dafür sorgen, dass die Sehne komplett heilt und um schmerzfrei zu sein, um auch für die Zukunft schmerzfrei zu sein und nie wieder die Schmerzen haben zu müssen. Aber es heißt eben auch, dass das Risiko erhöht ist. Und deswegen müssen wir eben das Ganze auch so sehen, dass nur weil der Schmerz jetzt akut bei der aktuellen Belastungslage, also so viel wie wir die Sehne gerade belasten, weg ist, dass es nicht heißt, dass diese Problematik nicht mehr da ist. Und dafür nehmen wir ja gerne dieses Eisbergmodell, oder ich nehme das gerne, um das zu verdeutlichen. Also einfach, dass man sich vorstellt, diese Problematik, dieses veränderte Sehnengewebe an der Stelle ist ein Eisberg. Und dann haben wir die Meeresoberfläche, die sozusagen die Grenze darstellt, ab der Schmerzen auftreten. Das heißt, wenn der Eisberg diese Meeresoberfläche durchbricht, dann haben wir Schmerzen. Was wir dann ja eben machen wollen, ist eben quasi durch sinnvolles Belastungsmanagement, sinnvolles Training, sinnvolles Sehnentraining, diesen Eisberg quasi unter die Meeresoberfläche zu schubsen und dann eben immer weiter runter Richtung Meeresgrund zu drängen und im besten Fall natürlich diesen Eisberg komplett zu zerstören quasi, sodass er gar nicht erst wieder auftauchen kann. Aber sobald er unter der Meeresoberfläche ist und wir quasi nichts spüren, also keinen Schmerz spüren, denken eben viele Leute dann, okay, ich bin das Ganze ja losgeworden, es ist jetzt nicht mehr da, also im Sinne von wie so ein On-Off-Schalter, ne? Kein Schmerz, keine Problematik mehr, und dann machen sie entweder wieder alles und das kommt dann sehr, sehr schnell wieder zurück, oder sie fahren das Ganze auch trotzdem wieder zu schnell wieder hoch und wundern sich dann eben, weshalb die Schmerzen dann wiederkommen, weil wir eben nicht wissen, wo genau dieser Eisberg ist, ob der jetzt nur einen halben Meter unter der Meeresoberfläche schlummert oder eben super, super tief unten ist. Und deswegen ist es halt eben auch so wichtig, dass man jetzt eben nicht nur akut, sondern eben auch in der Zeit danach noch, da können wir ja gleich nochmal über Zeithorizonte und sowas sprechen, dass man da eben ein paar Sachen beachtet, damit das Ganze eben nicht wiederkommt. Das ist ja ganz wichtig.
Ja, genau. Also vielleicht nochmal ganz kurz, um das aufzugreifen, weil vielleicht sich ja auch fachfremde Menschen in unserem Podcast verirren, also die unter dieser Problematik eventuell leiden. Warum das so ein Thema ist, gerade für uns als Trainer, aber natürlich auch für alle TherapeutInnen oder Menschen, die sich in diesem Feld bewegen, dass dieses Risiko einfach sehr groß ist, wenn man sich verletzt hat. Und das erlebe ich ja auch immer wieder, ne? Also kommt natürlich auch in meinem Privatleben oft mal die Frage, hier lasse, warum, wenn ich mich jetzt hier verletzt habe, wieso ist es so, dass das wieder passiert? Oder was kann ich denn machen, damit das nicht wieder passiert? Und da muss ich immer diese Antwort geben. Im Grunde genommen kannst du da nicht viel machen. Also kannst nicht viel machen gegen das Risiko, das erhöht ist durch die Verletzung. Natürlich kannst du Glück haben und dieser Risikofaktor prägt sich nie richtig wieder aus. Das kommt aber ein bisschen darauf an, wie man mit den Belastungen, die danach reinkommen, einfach umgeht. Aber grundsätzlich ist es so, wenn wir in den Sport zurück möchten, das heißt also alle Leute, die beispielsweise in Kontaktsportarten oder in Mannschaftssportarten sind, wo eine externe Energie wirkt, das heißt also, wenn ein Ball irgendwie im Spiel ist oder so etwas Ähnliches, wo man darauf reagieren muss, dann wird es immer zu Situationen kommen, die man nicht herstellen kann innerhalb eines Trainings. Das heißt also, es wird so sein, dass man beispielsweise am Ende des Spiels vorermüdet ist, dann versucht man noch irgendwie zum Ball zu gehen. Die Mikrobewegungen sind komplett anders als die man vielleicht im Fitnessstudio versucht hat, irgendwie herzustellen, so ein bisschen künstlich herzustellen. Und dann kann es dazu kommen, dass man eben diese Struktur, die schon verletzt war, und da müssen wir losgelöst von Tendinopathien reden, kann es sein, dass die sich dann wieder verletzt. Und das kann man vorher nie sagen. Deswegen ist es ja auch in unseren Augen Quatsch, vorher diverseste Landemechaniken zu üben, weil schlussendlich kommt ein Gegenspieler und dann ist die Landemechanik, die man vorher eingeübt hat, völlig hinfällig, weil schlussendlich man nicht zwingend diese ganzen Sachen so klar herstellen kann. Und das ist halt so ein Ding, ja.
Um da reinzugrätschen, nicht, dass es falsch verstanden wird, also wir sind nicht, weiß Gott, nicht gegen Landetraining, und das machen wir auch, sondern gegen die Idee einer perfekten Landung, dass man das irgendwie versucht, ne? Sondern
Ich glaube, was ich eigentlich da. Ja, beruhig dich wieder. Ich glaube, was ich eigentlich dazu sagen wollte, ist, es gab oder gibt immer wieder die Bestrebung, die Zentriertheit auf Kompensation. Das heißt also, in der Reha ist es sehr, sehr häufig, dass wir nur die Kompensation aufgreifen und versuchen, die wieder zu heilen oder die wieder zu reponieren. Was aber eigentlich Quatsch ist, weil wenn wir die Funktion, das ist dieses Beispiel, was du vorher genannt hast, mit demjenigen, der ein Supinationstrauma hat, dann sagt eventuell der Arzt, ja, du musst das 6 Wochen ruhig lagern und dann kannst du wieder anfangen zu laufen. Und genau hier haben wir das Problem. Nein, nämlich nie, das ist absolutes Nein, weil danach wird immer nur in dieser Kompensationsthematik geübt. Das heißt also, manchmal sagt dann der Physio, und ich will hier gar nicht auf Physios einschlagen, sonst was. Ja, jetzt stellen wir uns mal 5 Minuten auf ein Wackelbrett, damit die Propriozeption wieder hergestellt ist, also damit Eigenwahrnehmung der Gelenke sich wieder, oder damit das Gelenk sich wieder im Raum orientieren kann. Aber das ist nicht das Problem, sondern die Funktion generell der gesamten Mechanorezeptorik und natürlich auch allen umliegenden Gewebes, vor allen Dingen Muskulatur, was du gesagt hast, Inhibierung, ist durch diese Ruhigstellung natürlich herabgesetzt, also die muskuläre Funktion. Das heißt, wir müssen da angreifen, was eigentlich die Funktion des Gewebes ist und nicht die Kompensation versuchen aufzuarbeiten. Und das ist halt auch in Tendinopathien relativ häufig. Ja, du hast das bekommen und da hast du dieses Beispiel mit Elisa, dass da einige darunter schreiben, ja, hätte die mal vernünftiges Lauftraining gemacht, Techniktraining, dann wäre das ja gar nicht passiert. Nee. Das ist nicht das Problem. Wir müssen nicht an den kompensatorischen Mechanismen arbeiten. Wir müssen an der Funktion arbeiten, die das Gewebe eigentlich machen kann. Und da kann ich jetzt diesen Umschwung zu eben Prävention finden, dass wir nicht auf Kompensation so viel Acht geben müssen, auch wenn Sachen noch nicht aufgetreten sind, sondern dass wir eher an der Funktion arbeiten sollten. So, jetzt bist du da.
Das war ein Wraparound, der war aber Nils-würdig, würde ich sagen. Also der war schon,
ich wollte es vorher eigentlich schon sagen, weil also in dem Beispiel mit dem Sprunggelenk, weil mir das einfach sehr oft aufgefallen oder auffällt, dass immer nur kompensatorisch gearbeitet wird, anstatt die Funktion tatsächlich zu tangieren, das, was wichtig wäre, wenn man so möchte. Und das ist ja Teil der Prävention. Wenn ich halt immer nur sage, ja, mein linkes Bein ist quasi schwächer als das rechte. Ja, wie viel? Klar, wenn das irgendwie, keine Ahnung, ein Teil zu 4 Teilen ist, dann hast du ein Problem. Aber wenn das nur merklich ist in der letzten Wiederholung von irgendeinem Satz, dass da vielleicht links ein bisschen schwächer ist als rechts, dann spielt es höchstwahrscheinlich null eine Rolle für eine Nicht-Auftreten einer Verletzung.
Und um in dieses Beispiel vielleicht direkt nochmal reinzugehen, also um dann so einen Mini-Kontext zu geben. Elisa war eine Klientin von uns, die über 8 Jahre Achillessehnenschmerzen hatte, ziemlich eingeschränkt war, da eben auch im Alltag permanent Schmerzen hatte, nicht mehr laufen konnte und auch in ihrem Job eingeschränkt war. Und wir es dann eben geschafft haben, über einen recht langen Zeitraum, ich glaube 10 Monate haben wir zusammengearbeitet insgesamt, sie wieder zurück zum Laufen zu bringen. Schmerzen wieder auf Null zu bringen. Also das war auf jeden Fall eine der coolsten Klientenerfahrungen, die ich auf jeden Fall so sammeln konnte, weil sie auch super, super dankbar ist. Und wir dürfen eben auch ein Video von ihr nutzen, wo sie in einer coolen Umgebung in der Natur eben am Laufen ist. Wir haben das eben in einer Werbung mit drin in einem Video. Und dann waren jetzt eben schon, ich glaube, 4 Kommentare drunter, wo eben Leute gemeint hätten, wenn sie mal irgendwie an ihrer Lauftechnik gearbeitet hätte, dann wäre das ja mit Sicherheit nicht passiert. Und das, die Ironie, die, Ironie. Ja, die Ironie an dieser ganzen Sache, die ich eigentlich fast am witzigsten finde, ist natürlich, die Leute haben keinen Kontext und sehen nur das und kommentieren dann einfach, weil sie ihre Emotionen nicht unter Kontrolle haben und irgendwie da ins Internet kotzen müssen. Aber das Witzige ist ja eigentlich, dass sie in diesem Video läuft und keine Schmerzen hat und jetzt schon die ganze Zeit keine Schmerzen hat und sie ja nicht mal das Video kommentieren, was wir ähnlich von ihr haben, aber wo sie noch Schmerzen hat. Also das muss er sich ja überlegen. Ich meine, die Frau ist wirklich viele Jahre nicht gelaufen und wenn man sich jetzt wenigstens ein Video angeschaut hätte, von wie sie läuft und dann gesagt hätte, so wie sie läuft, ist ja kein Wunder, dass sie Schmerzen hat, was auch wieder Quatsch ist, weil wahrscheinlich sieht man sie eher in ihrer Kompensation laufen und dementsprechend kann man da überhaupt keine Rückschlüsse ziehen darauf, wie es vorher aussah und ob das ein Problem war, was es in den meisten Fällen nämlich nie ähnlich ist. Also das ist eigentlich der Witz an dieser ganzen Sache. Das ist das, also sich rein auf Lauftechnik zu berufen, das ist ein Rädchen, was man da drehen kann insgesamt. Aber am Ende ist es ja eh auch nur so, was die meisten Leute sowieso nicht verstehen. Lauftechnik moduliert ja sowieso nur die Belastung auf verschiedene Strukturen. Das heißt, wenn wir von einem Fersenlauf auf einen Vorfußlauf umsteigen und es einfach clever machen würden und nicht die gleichen Strecken, Umfänge, Tempi, Frequenz und sowas weiterlaufen, sondern ein bisschen zurückschrauben, weil wir wissen, dass die Belastung dann auf die Strukturen wie die Achillessehne eben mehr werden, dann wäre das gar kein Problem. Aber das checken die ganzen Leute nicht, sondern denken, es gibt eine perfekte Lauftechnik, die ideal ist für gewisse Vorfußlauf, Rückfuß, Rückwärts, Seitwärtsläufer, was auch immer. Finden sie sich dann total geil da drin und machen 1000 Laufworkshops, wo sie irgendwie an ihrer perfekten Lauftechnik feilen und checken diesen Zusammenhang zwischen Belastung und Lauftechnik nicht. So, Rant Ende. Aber das muss einfach mal zwischen gesagt werden.
Ja, habe ich was aufgebrochen gerade. Ja.
Ja, nee, ich habe mich über das Thema noch nicht quasi so richtig drüber aufgeregt.
Nee, du hast ja recht. Aber es spielt ja damit rein. Also es spielt ja absolut damit rein, dass wir sagen, okay, was kann man halt eigentlich machen oder kann man überhaupt irgendwas machen? Und es ist ja ein Zusammenspiel. Wir können, ne, also auch wenn euch die Folge von Anfang an oder wenn ihr uns schon von Anfang an in dieser Folge begleitet, wovon ich ausgehe bei einem Podcast, weil schaltet man relativ selten mitten in der Mitte zu.
Das wäre komisch, ja.
Das wäre richtig weird. Sollte es ja eigentlich um Prävention gehen. Das Ding ist ja, dass es halt sehr, sehr häufig, wie in voll vielen Facetten des Lebens, nicht auf einen bestimmten Faktor zu reduzieren ist, sondern dass es immer mehrere Faktoren gibt, die ein Zusammenspiel sind. Und deswegen reiten wir sozusagen da so viel drauf rum, dass einfach diese Wahrscheinlichkeit einer Rehverletzung immer da ist, wenn man sich halt schon mal verletzt hat, was natürlich blöd ist. Das bedeutet ja aber nicht, dass man im Umkehrschluss nicht vorher was machen könnte, um sich gar nicht zu verletzen, weil auch hier ist es ja eine Risikominimierung. Also wir reden ja immer über Wahrscheinlichkeiten. So, und die Wahrscheinlichkeit sinkt logischerweise dann dadurch, wenn man vorher was gemacht hat. Und da hattest du ja eine Studie mitgebracht, sagt man das so? Mhm. Sagt man so, ne?
Voll. Ich habe sie in meine Tasche und habe sie zu dir hin
auf den Schreibtisch geworfen und sagt, hier, guck dir das mal an. In der Hoffnung, dass da was Schönes bei rauskommt. Und da kam ja auch was raus, also um einen kurzen Kontext zu geben. Das ist eine Untersuchung, die 270 junge Sportler, ich glaube nur Männer, wenn ich mich recht entsinne, untersucht hat in Volleyball und Basketball. Und zwar ist die so aufgebaut gewesen, dass ein Jahr geguckt wurde bei diesen jungen Sportlern, welche Prävalenz hat Patellasehnen-Tendinopathie innerhalb der Sportart. Also man muss dazu sagen, leistungsinduziert. Das Ganze wurde betrieben, das heißt, die haben relativ oft Training in der Woche und natürlich dann auch relativ viele Spiele. So, dann wurde ein Jahr geguckt, wie ist die Prävalenz? So und so, was kam dabei raus? Und dann wurde ein Jahr eine Intervention gemacht, vor allen Dingen in den Pre-Seasons, also in der Off-Season wurde dann präventiv gearbeitet. Und dann kam da wieder was raus. So, was man sich jetzt ja vorstellen kann, ist, dass es eine Reduktion gab. Gab es auch. Also es wurde merklich weniger. Ich müsste es jetzt, hast du es gerade parat, sonst sag du, wie viel es war insgesamt. Ich kann es gerade nicht aus dem Kopf sagen, ganz ehrlich.
Ich habe es auch nicht im Kopf.
Es war aber auf jeden Fall signifikant weniger. Das Ding ist, wenn auch die Autoren haben dann einen Strich drunter gezogen und haben gesagt, ja, es kam zwar was raus, aber haben auch gleichzeitig gesagt, man muss das mit Vorsicht genießen. So. Und da ist es ja immer so. Und gerade im sportwissenschaftlichen Kontext muss man da sowieso immer sehr vorsichtig sein, wo man untersucht, weil generell könnte man jetzt davon ausgehen, dass eigentlich Studien zu allen Interventionen, also wenn sie vor allen Dingen auf Training basieren, eigentlich fast nur auf die Kohorte zu übertragen sind. Also wir könnten das jetzt nicht nehmen und sagen, wir machen das mit 50-jährigen Frauen zum Beispiel. Das ist nicht möglich, weil ja grundsätzlich andere Mechanismen greifen. Was noch ein Problem ist, ist natürlich, wenn diese jungen Athleten, das ist, glaube ich, im Alter zwischen 16 und 20 oder sowas gewesen, die werden ja älter. Die trainieren dann auch mehr. Das heißt, es ist immer ein bisschen schwer, da den Übertrag zu nehmen. Wenn die ein Jahr beobachtet wurden und dann erst im zweiten Jahr mit einer Trainingsintervention belastet wurden, kann es auch dazu kommen, dass innerhalb des einen Jahres die Menschen ja auch viel besser trainiert waren und es dazu schon zu einer natürlichen Reduktion kommt. Das, wie gesagt, halten die Autoren auch fest, dass einfach das Problem der Methodik ist, dass dabei dann so viel rausgekommen ist. Heißt aber trotzdem, dass wenn etwas getan wird, präventiv, dass sich die Wahrscheinlichkeit grundsätzlich erstmal im Schnitt reduziert. Was das für das einzelne Individuum heißt, kann man aus diesen Studien einfach nicht sagen.
Ja, nehmen wir so mit. Ich fand es trotzdem spannend, einfach also da wird es mit Sicherheit auch in Zukunft noch ein paar Studien in die Richtung geben, dass man eben halt versucht, so mit kleineren Anpassungen eventuell eben schon einen Impact zu machen. Manchmal reicht das ja eben schon und das reicht ja vor allem dann, wenn wir uns sozusagen an der Grenze befinden, ne? Also wenn wir uns quasi an der Grenze befinden zwischen Belastung ist okay und es ist ein bisschen zu viel Belastung, was dann eben so ein Jumper's Knee, ein Patellaspitzensyndrom auslöst. Und wenn wir dann eben durch Anpassung der Landemechanismen zum Beispiel oder eben so Adressierung von Beweglichkeitsdefiziten oder sowas oder Hüftmuskulatur genau dieses Quäntchen quasi das von Überbelastung in Belastung, die toleriert wird, quasi schieben können, dann ist es ja relativ, also ist es einfach pragmatisch und cool, ne? Weil das waren, glaube ich, die haben ein bisschen Warm-up gemacht, dann irgendwie in ihrem Training und es war jetzt keine Ahnung, dreimal die Woche 2 Stunden Krafttrainingsprogramm, ne? Deswegen das so und da wird es mit Sicherheit auch in Zukunft einfach immer noch mehr Sachen geben. Ich meine, wir sehen da ja auch einfach gerade, was die Kompensationsmechanismen angeht, super, super viele verschiedene Sachen, ne? Also nicht immer reagiert der Körper irgendwie so, dass er versucht, irgendwie aus dem Schmerz möglichst stark rauszubleiben. Wir hatten ja auch schon Leute, die sind beim Landen, haben die einfach alles getan, intuitiv quasi, um ihre Patellasehne nur noch mehr zu belasten, also die mit maximal aufrechtem Oberkörper Knie maximal nach vorne schieben, ohne in irgendeiner Weise die Hüfte mit reinzunehmen. Und bei sowas kann man da halt natürlich einen großen Impact haben, zum Beispiel einfach allein über Landung, wenn es jetzt in der Sportart wie Volleyball oder Basketball ist, wo man das dann beeinflussen kann und dadurch eben die Belastung auch wieder modulieren kann, ähnlich wie Lauftechnik, wie wir es vorhin besprochen haben, ne? Das heißt, es kann dann auch einen Impact haben. Aber
ja, genau. Also
es ist definitiv. Halt nicht. Ja, es ist halt meistens nicht der Elefant im Raum sozusagen.
Und genau, und das ist ein schönes Bild dessen, gerade in dem Zusammenhang. Ja, also man kann natürlich auch, wenn wir jetzt weiter in dem Beispiel bleiben, man kann natürlich sein, auch hier jetzt darüber hinausgehen über die Studie und sagen, man kann den Quad maximal kapazitär aufblasen, sage ich jetzt mal. Und trotzdem sehen wir das ja auch rein klinisch, dass das nicht davor schützt, das zu bekommen. Was uns ja wieder dazu bringt, dass Kraft eine Komponente sein kann und Muskelquerschnitt auch, das einen davon aber nicht schützt. Andersrum ist aber, und deswegen gehen hier quasi Prävention und Reha fast Hand in Hand, diese Leute sind viel einfacher in Anführungsstrichen zu rehabilitieren, weil die nicht von ganz, ganz vorne anfangen, sondern sie haben halt eine gewisse Grundkapazität und das bringt uns dazu, auch klinisch reden zu müssen. Was wir sehen durch unsere Klienten ist meist, dass wir eine Reintegration von dynamischen Sachen bei Leuten, die sich auf einem gewissen Leistungsniveau und vor allen Dingen auf einem gewissen Kraftniveau befinden, viel schneller möglich ist. Auf der anderen Seite, und da gibt es immer eine Kehrseite der Medaille, ist es so, dass die logischerweise Re-Verletzung, wenn man so möchte, also das Wiederauftreten einer Belastungsstörung, auch wieder schneller passieren kann. Da reden wir aber über kleinere Amplitudenhöhen als bei Menschen, die generell weniger Kraft haben oder sich generell weniger sportlich bewegt haben. Das heißt, man muss das immer im eigenen Kontext sehen. Also man muss quasi hier die Kohorten komplett teilen. Man kann jetzt nicht sagen, nur weil jemand Patellasehnenprobleme hat, dass die alle gleich sind. Sind sie eben nicht, sondern wir müssen immer gucken, in welcher Kohorte findet das statt. Bei Patellasehne, das hinkt jetzt ein bisschen, weil Patellasehne generell erstmal eher sportliche Menschen sind oder Menschen, die viel laufen, springen, abstoppen und so weiter. Bei Achillessehne ist es nochmal eine andere Geschichte, die muss man definitiv aufteilen in verschiedene Kohorten, also Leute, die sich sportlich aktiv bewegen und Menschen, die sich nicht sportlich aktiv bewegen und es trotzdem bekommen. Aber auch bei Patellasehnenproblematiken können wir das teilen, weil auch das sehen wir ja klinisch, dass auch LäuferInnen das bekommen können, also Menschen, die jetzt nicht vorwiegend viel, super viel springen und oder abstoppen müssen, dass es auch da ist. Aber auf der anderen Seite haben wir halt von den Leuten, die sich, also die auf dem Leistungsniveau, selbst wenn wir es jetzt vergleichen würden, wir hätten zwei gleiche Sport, die gleiche Sportart spielen. Ne? Sagen wir jetzt mal, beide spielen Handball und die eine Person ist auf einem höheren Leistungsniveau angesiedelt, was ja per se schon, wo wir davon ausgehen können, dass per se schon mehr Kapazität da sein muss, um überhaupt diese Belastung, diesen Belastungen widerstehen zu können, um mehrmals in der Woche zu trainieren, um eventuell sogar mehrmals in der Woche zu spielen. Also wir reden dann wirklich von ambitionierten Leistungen bis Profisport und jemandem, der das auf Amateurniveau mit zweimal die Woche Training und einem Spiel macht. Und alleine da haben wir schon gewisse Unterschiede, wann wir auch dynamische Sachen wieder reintegrieren können. Ich hoffe, das ist halbwegs klar geworden, was ich drin sagen
muss. Jetzt sind wir aber irgendwie wieder bei Reha gelandet, ne? Und nicht bei Prävention.
Ja, aber ich sag ja, das ist untrennbar miteinander verbunden, weil...
Ist es auch, klar.
Weil, also gerade in dem Feld der Problematik ist es untrennbar miteinander verbunden. Weil nochmal, wir können von dieser Studie ausgehen, also Volleyball und Basketball wurden hier untersucht bei Patellasehne, wenn wir an gewissen Stellschrauben arbeiten und das relativ frühzeitig machen, da können wir die Prävalenz generell im Schnitt senken. Die Problematik bleibt aber ja trotzdem da, sie verschwindet ja nicht, nur deswegen, weil wir was machen.
Eisberg.
Genau. Das Ding ist trotzdem, dass es auch sein kann, dass ein Mensch generell, der sich sportlich bewegt, gar keine Probleme hat in den ersten 10 Jahren seiner Laufbahn, die er die Sportart macht und im 11. Jahr kriegt er plötzlich Probleme. Und trotzdem hat dieser Mensch ja vorher sehr viel Kapazität aufgebaut. Das heißt, er hat ja präventiv gearbeitet und das schützt ihn ja trotzdem nicht vor Verletzungen. Ich finde, dass wir das deutlich machen müssen, wie der Mechanismus ist. Dass nur, wenn man etwas tut, weil oft, du wirst auch die Frage des häufigen Mal MTT bekommen haben, ja, ich habe doch aber so viel gemacht und jetzt habe ich mir trotzdem den Meniskus gerissen. Ja,
ja,
weil es halt nicht der einzige Einflussfaktor ist.
Absolutely. Absolutely. Es ist leider nie so einfach, wie wir uns das Ganze vorstellen. Manchmal schon. Aber in den meisten Fällen nicht. Aber jetzt lass doch mal tatsächlich eintauchen in das, was man tun kann, um das Ganze gar nicht erst zu bekommen und eben auch, wenn man das Ganze schon hatte, was man tun kann, damit man das Ganze nie wiederkommt. Das müssen wir so ein bisschen trennen, aber gehört ja auch wieder zusammen. Grundlegend ist das Allerwichtigste, und du hast vorhin schon gesagt, Kraft ist ein Teil, bla bla bla, ne? Aber Load Management, also die Belastung insgesamt, ist das Allerwichtigste, der allerwichtigste Teil. Und das ist ganz wichtig, dass man das versteht. Deswegen habe ich eben auch vorhin das Beispiel mit dem Laufstil gemacht, weil zum Beispiel auch gerade auch unsere Regeneration, die wir natürlich auch nennen können, ne? Also wenn sich die Regeneration verändert, sei es durch schlechteren Schlaf in den Wechseljahren zum Beispiel, sei es durch Kinder, ne, was ich gerade sehr, sehr gut am eigenen Körper erfahre und jetzt auch am Samstag wieder mal einen kleinen Hexenschuss hatte, nach 2 Tagen absolut grottigen, furchtbarem Schlaf, wo der Körper sich halt da quasi sich da meldet. Am Ende ist da ja trotzdem die Belastung der entscheidende Teil. Also die Regeneration, die schlechte Regeneration nimmt ja nur quasi die Kapazität der Belastung, also wie viel man aushält, quasi runter. Die Belastung an sich ist aber trotzdem der entscheidende Faktor, denn das ist ja immer ganz wichtig zu verstehen, und das betrifft ja auch Schuhwahl und Untergrund und egal, was wir damit reinnehmen, wenn wir nicht unseren Sport machen würden, dann würden wir diese Problematik nicht bekommen. Da können wir 30 Mal die Schuhe wechseln, wir können 30 Mal auf anderem Untergrund irgendwie leben, in Anführungszeichen. Wenn die Belastung eben, oder die Belastung ist am Ende der Faktor, der dadurch beeinflusst wird. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig zu verstehen. Deswegen ist es so wichtig, eben auch für für die Prävention, dass wir einfach versuchen, den Körper langsam an Belastungen ranzuführen. Was wir ganz, ganz häufig sehen, gerade bei Läufern, ist eben, dass die Schmerzen kommen nach einer Marathonvorbereitung, einer Halbmarathonvorbereitung, einer Vorbereitung
Männer mittleren Alters.
Genau, Männer mittleren Alters.
Marathon laufen, plötzlich Rennrad fahren, Triathlon machen, Hyrox machen und alles von 0 auf 1 Million.
Genau, die sehe ich da irgendwie.
Bin aber ja, auch ein Mann mittleren Alters.
Fast schon, ja. Also bald müssen wir bei dir auch aufpassen, wenn du mir anfängst, tatsächlich CrossFit zu machen und dir ein Rennrad kaufst, dann fange ich an, mir Sorgen zu machen.
Das wird nicht passieren.
Nein, aber das ist tatsächlich, auf den allerersten Blick sehen wir das ganz, ganz häufig. Ne? Das heißt einfach relativ simpel, einen plötzlichen Anstieg von Belastungen. Das ist eben auch das, was man eben als größten Risiko oder als, nee, nicht als größten, aber als einen großen Risikofaktor bei Sehnenüberlastungen sieht, ist, dass Sehnen einen plötzlichen Anstieg von Belastungen nicht mögen. Das ist auch logisch. Bei diesen ganzen Studien zu Risikofaktoren ist es halt immer sehr, sehr tricky, da tatsächlich rauszuarbeiten, was jetzt am Ende wirklich relevant ist, und das meiste verschwimmt und man kann da das ganz häufig nicht irgendwie genau rausziehen. Aber rein aus dem, was wir wissen, wie sich Gewebe anpasst und wie sich der menschliche Körper anpasst, ist es natürlich klar, dass von 0 auf 100 nicht gut funktioniert. Manche Leute kommen damit davon und haben damit kein Problem und bekommen nie irgendwie was. Jeder kennt diesen einen Kumpel, der auch vielleicht beim Kicken sich am Tag vorher noch komplett in die Rübe gesoffen hat und dann in der Halbzeitpause noch kotzen geht und trotzdem nie eine Verletzung hat. Genauso wie man die Leute kennt, die ihren Körper pflegen wie den Garten Eden und trotzdem jede Saison irgendwie 5000 Verletzungen haben. Da ist eine genetische Komponente mit dabei. Aber wir können uns ja trotzdem sinnvoll gestalten, indem wir eben Load-Management betreiben, indem wir eben nicht von 0 auf 100 gehen, indem wir, wenn wir irgendwas Neues einführen, irgendeine neue Belastung auf den Körper, indem wir da das Ganze dosieren und pacen.
Und das trifft. Ganz kurzer Einschub, es gibt ja vorher ja Mechanismen, die da sind, die uns das zeigen, wann das zu viel ist. Und das ist Muskelkater. Wenn du irgendwas machst, was grundsätzlich komplett anders war als vorher, dann bekommst du einen Muskelkater, gerade wenn es sehr saftig ist. Das heißt also, wenn jemand plötzlich außer kalten Hose viel mehr läuft als vorher, dann merkst du das am nächsten Tag. Da wirst du nicht direkt Achillessehnen oder Patellasehnenschmerzen bekommen, aber du wirst es ja merken, dass die Belastung da ist. Und das allein schon, wenn die Entlastungszeit danach zu kurz ist, das heißt, du bist noch nicht wieder vollständig erholt, und genau das meint das ja. Dein Körper zeigt dir das in der Regel schon relativ deutlich, ob das zu viel war oder ob er das verarbeiten kann. Und diese Mechanismen werden ja ausgehebelt, indem man sagt, nee, ja, kann ich ja jetzt, heute kann ich wieder, heute mache ich das dann zumal. So, und das ist, diese Mechanismen werden ja grundsätzlich dann ignoriert von uns ganz gerne mal.
Auf jeden Fall, sehr häufig. Aber, also ich meine, das ist ja nur ein Beispiel, ne? Muskelkater ist jetzt, also muss nicht irgendwie, ne, da auf jeden Fall mit reinspielen, aber es ist zum Beispiel ein Zeichen mal zu sagen, oder wo der Körper sagt, übrigens, das war sehr ungewohnt, ne? Das ist ja im Endeffekt das, was Muskelkater ist. Und wenn wir jetzt eben wenn wir jetzt eben zum Beispiel beschließen, wir wollen jetzt irgendwann auf dem Marathon hintrainieren, wir sind aber eigentlich kein Läufer oder laufen alle paar Wochen irgendwie mal so, dann ist vor allem wichtig, dass wir das mit Sinn und Verstand angehen. Und das bedeutet eben auch, dass wir nicht von jetzt auf gleich mehrmals in der Woche anfangen zu laufen. Also von einmal alle 2-3 Wochen auf einmal dreimal in der Woche zum Beispiel. Ne? Also das ist ein ganz, ganz großer Faktor. Im Endeffekt ist es ja nur das, was wir auch in der Reha genau andersrum machen. Eben, dass wir sagen, okay, wir fangen mit einmal die Woche an, damit der Körper eben Zeit hat, 6 Tage lang sozusagen zu regenerieren und dann wieder einen neuen Reiz bekommt, wo man ein bisschen mehr machen kann. Wir können das dann eben abhängig machen vom Schmerz. Wenn man keinen Schmerz hat, logischerweise kann man das dann nicht machen. Aber dass man eben erstmal anfängt mit einmal die Woche und logischerweise einen geringen Umfang und nicht dreimal die Woche, weil das einfach bedeutet, dass der Körper keine Zeit hat, zwischendrin zu regenerieren, zwischen diesen einzelnen Einheiten. Und im Endeffekt, wenn man halt eben schon zweimal die Woche läuft, dass man dann nicht anfängt mit 4-mal oder 5-mal die Woche, sondern halt eben, dass auch das langsam einfach aufbaut über die Wochen hinweg. Und gerade wenn das dann eben sowas betrifft wie, naja, ich möchte einen Halbmarathon laufen oder ich möchte Marathon laufen, dass man da vielleicht nicht sich einfach einen Plan schnappt, den man im Internet findet oder den einem irgendwie irgendein Coach erstellt, der quasi einfach nur für diejenigen gedacht ist, die schon die ganze Zeit permanent im Laufen drin sind und einfach schon Umfänge drin haben, sondern eben, dass man da sowas vielleicht eben eher ein bisschen weiter streckt und da vielleicht ein bisschen konservativer rangeht. Und das ist im Endeffekt ja genau das Gleiche wie das, was wir den, also unseren Klienten raten, wenn sie, also gerade den Läufern zum Beispiel, wenn sie eben schon bei uns durch sind mit der Reha und dann eben in Zukunft irgendwann auch wieder Wettkämpfe machen wollen, dass man dann eben, wenn man sich solche Pläne mal geholt hat oder eben sich an solchen Plänen orientiert, dass man so ein, klassischerweise ist ja sowas, so ein Halbmarathonplan, also so ein 3-Monats-Ding zum Beispiel, dass man den halt nicht auf 3 Monate sich ansetzt, sondern auf 5 Monate und einfach quasi häufiger so Plateauphasen mit einbaut, dass man dann eben nicht jede Woche irgendwie das Pensum, die Intensität und sowas erhöht, sondern dass man das Ganze eher alle 2 Wochen, teilweise alle 3 Wochen macht, einfach um sicher zu gehen. Weil, ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt dabei, jeder, der schon mal Achilles- oder Patellasehnenschmerzen hatte und das in einer sehr saftigen Dosis, hat absolut keinen Bock, das wiederzubekommen. Und da müssen wir uns einfach ein bisschen smarter verhalten, als unsere Impulsivität und unsere Emotionen das vielleicht eben zulassen, damit wir eben dafür Sorge tragen, dass wir das Ganze nicht wiederkommen. Weil es ist einfach nur scheiße und man braucht es nicht nochmal haben.
Sorry, ich habe gerade geguckt, ob ich schnell was finde. Training, Marathon, Vorbereitung für Anfänger. Dann habe ich gefunden, dreimal die Woche laufen fängt es an für Anfänger.
Da sollten wir vielleicht mal Werbung draufschalten, dann haben wir wahrscheinlich schneller agieren als bei allem anderen, was wir schalten können.
Finde ich interessant. Der Ansatz ist schon okay. Da geht es halt auch mit Laufen und Gehen, ne? Also dass man nicht sofort anfängt, konsekutiv zu laufen, aber trotzdem. Das ist halt 0 und dann 300%. Genau. So kann man sich das ja vielleicht verbildlichen, ne? Also wenn man es in einer Zahl festmacht, dass man es irgendwie quantifizieren kann, was man da gerade tut. Und wenn der Laufumfang die Woche 0% bestand, ist es keine gute Idee, auf 300% zu skalieren. Das ist vielleicht so ein bisschen das, worum es uns geht. So. Ja, man kann das natürlich, ist es auch von 0 bis 100, klingt erstmal viel, aber es kann man ja innerhalb dieser einen Einheit auch nochmal skalieren. Ja, also es ist jetzt ja nicht das, vielleicht kann man es auch an Minuten festmachen, aber grundsätzlich dreimal die Woche zu laufen, wie Nils bereits sagt, er, aus der kalten Hose, ist vielleicht keine gute Idee.
Ja, und das ist jetzt ein sehr, sehr plakatives Beispiel, wo wahrscheinlich jeder sagt, ja, das ist ja klar, natürlich macht man das nicht so. Das machen aber sehr, sehr viele Leute so. Ja,
also das kann ich dir sagen.
Und das machen auch Leute so,
viele gemacht, ja, die eigentlich auch smart sind.
Ja. Das eins meiner Lieblingsbeispiele, da ist auch einfach ein ehemaliger Klient, den wir hatten, derjenige, den wir hatten, der am längsten Schmerzen hatte, nämlich 30 Jahre Achillessehnenschmerzen, der wieder mal eine Schmerzepisode hatte, Achillessehnenschmerzen, dann hat er einfach lange Pause gehabt, Schmerzen sind wieder auf 0 runtergegangen und dann hat er zum Einstieg hat er das so gemacht, dass er am ersten Tag ist er 2 Kilometer gelaufen, 2 Tage später ist er 4 Kilometer gelaufen, 2 Tage später ist er wieder 6 Kilometer gelaufen. 2 Tage später ist er dann, wollte er dann 8 Kilometer laufen und hat bei Kilometer 6 dann Schmerzen bekommen und hat sich gefragt, warum.
Ging doch vorher.
Nachdem er lange Pause hatte. Richtig, ne? Also, aber das machen Menschen so, die auch schon sehr, sehr lange Schmerzen haben und die es eigentlich besser wissen müssten. Der gute Mann hat es leider auch nicht geschafft, das Ganze, wir haben es geschafft, seine Schmerzen auf 0 zu bringen. Er ist auch wieder schmerzfrei ungefähr 10 Kilometer gelaufen, hat es dann aber hat es ja nicht geschafft, dass es dabei geblieben ist, weil er einfach dann genau dieses Schema dann wieder gemacht hat. Er hat eigentlich gehofft oder gedacht, dass wir ihm das jetzt so in den Kopf geprügelt haben, mit verschiedenen Prinzipien, mit Sicherheitsnetz sozusagen oder mit Sicherheits Prinzipien quasi, die wir ihm oder Regeln, die wir ihm auferlegt haben, gesagt haben, ey, du darfst nur dann wieder erhöhen, wenn das und das erfüllt ist. Aber er hat es leider nicht gemacht. Naja, man kann nicht jedem helfen. Was aber wichtig ist, es geht ja jetzt nicht nur um Anfänger, sondern ja eben auch um diejenigen, die schon im Sport drin sind, die vielleicht eben schon viel machen, die das Ganze vielleicht auch schon mal hatten und so weiter. Und da ist eben auch ganz wichtig zu verstehen, es geht nicht nur darum, dass wir, wenn wir aus der kalten Hose raus, wie du gesagt hast, eben reinstarten und auf einmal irgendwas Neues anfangen, sondern eben auch, wenn wir in einem Sport sind und der Sport beinhaltet, dass wir Pausen da drin haben. Oder auch, wenn wir eine Verletzungspause hatten. Ich meine, für die meisten Leute sollte das klar sein, aber wir müssen es auch nochmal sagen, wenn, egal was für eine Sportart du machst und eigentlich da zum Beispiel Fußball, Basketball, Volleyball, was auch immer in der Richtung, Handball, Football, ne, egal wie, wenn du dich an einer anderen Stelle verletzt hast, egal ob das jetzt irgendwie Knöchel ist oder Knie oder Hüfte oder auch Rücken, Schulter, sonst was, wenn du eine Pause hattest davon, dass du dann halt eben auch langsam wieder einsteigst. Und es ist keine Schmach oder nicht dumm, auch dann im Mannschaftstraining nicht von Anfang an alles voll mitzumachen. Ja, ich spreche mit euch, liebe Fußballer, und das weiß Lasse sehr, sehr genau. Weil da ist es gefühlt irgendwie am allerschlimmsten, dass die Jungs immer nur kennen, naja, ich trainiere dreimal die Woche und spiele mit oder ich mache 8 Wochen Pause, alles andere zwischendurch gibt es irgendwie nicht.
So. Ja, da bin also ich zum einfach, Glück in meinem Elfenbeinturm gefangen. Das,
ja, aber weil sagen. Du halt deine Spiele auch erziehen kannst. Ne? Aber ansonsten ist es halt ganz häufig so und das,
weniger,
das
als
ist
man
das
denkt.
Problem. Ja, das stimmt auch wieder. Aber einfach wichtige Sache oder wichtiger Appell an der Stelle, ihr könnt das Training variieren, beziehungsweise ihr solltet es dann auch modulieren, dass ihr eben dann nach so einer Verletzungsepisode, nach einer Pause, nach, egal was es ist, ne, wenn ihr so wie ich gerade Nachwuchs bekommen habt und dann vielleicht eben deswegen einfach Pause habt, dass ihr dann nicht von 0 auf 100 direkt wieder einsteigt, sondern dass ihr vielleicht sagt, hey, ich mache diese Woche erstmal nur Warm-up plus Passform mit und vielleicht ein bisschen Action am Anfang und das war's und dann gucke ich mal, wie mein Körper irgendwie darauf reagiert. Wenn das klappt, alles cool, nächstes Mal ein bisschen mehr und wieder ein bisschen mehr und wieder ein bisschen mehr. Und also das ist erstmal ein Punkt. Dann der zweite Punkt, wenn wir eben eine Sportart haben, die saisonal betrieben wird, wo wir eben zwischendrin längere Pausen haben, dann machen das ja gerne viele Trainer so, dass sie genau gegensätzlich zur Physiologie arbeiten. Das heißt, man hat dann die Winterpause, die dann von Dezember bis Ende Januar, Mitte Februar vielleicht sogar ist, je nachdem, wie früh oder spät man eben anfängt. Manche fangen ja auch sehr, sehr spät erst an. Und dann wird quasi gesagt, okay, wir fangen jetzt wieder an. Scheiße, Jungs, ihr seid ja alle komplett unfit. Oder Mädels, ihr seid ja alle komplett unfit. Also müssen wir jetzt eine Schippe drauflegen. Und wenn wir jetzt vorher zweimal die Woche Training hatten, dann machen wir jetzt dreimal die Woche und noch 2 Läufe dazu, damit ihr möglichst schnell wieder fit werdet. Und wenn man dann eben halt in dieser Zeit nichts getan hat und schon mal Schmerzen hatte, an der Patella- oder Achillessehne oder auch an anderen Stellen, aber da natürlich dann explizit nochmal eher, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Schmerzen dann wiederkommen, wenn man volle Möhre wieder reinklotzt und gerade 2,5 Monate vielleicht aus Faulheit, aus welchen Gründen auch immer, nichts gemacht hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch. Deswegen ist unser Appell an der Stelle.
Ich wollte sagen, gibt ja mal einen Pro-Tipp dafür, für alle TrainerInnen.
Genau, deswegen ist unser Tipp an der Stelle, seid einigermaßen fleißig in der trainingsfreien Zeit. Und wenn ihr dafür Hilfe braucht, weil ihr keine Ahnung habt, wie ihr das Ganze gestalten könnt, dann verlinken wir euch hier unter dem Podcast unseren Off-Season-Guide. Einfach mal Werbung in eigener Sache, weil es sehr, sehr sinnvoll ist. Der ist hauptsächlich für Fußballer geschrieben, aber können natürlich auch Handballer, Basketballer, vielleicht nicht unbedingt Volleyballer, aber alle Sportarten mit vielen Richtungswechseln und Sprints quasi integrieren. Da ist Krafttraining mit dabei, da ist Beweglichkeitstraining mit dabei, da ist Athletiktraining mit dabei. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also es reicht auch nicht einfach nur Krafttraining zu machen, sondern es ist ganz wichtig, dass ihr eben Richtungswechsel, Sprints und so weiter, Sprünge, alles wieder mit drin habt oder noch drin behaltet. Einfach, dass diese Kapazität erhalten bleibt. Weil wenn wir Krafttraining machen, dann schaffen wir es vielleicht auf 1-2-fache Körpergewicht bei irgendwelchen Übungen auf die jeweiligen Sehnen, auf die Gelenke, auf den ganzen Körper. Aber wenn wir halt sprinten, abstoppen, gerade ne, bei Abstoppbewegungen haben wir Kräfte von 5-7-fachem Körpergewicht auf die Patellasehne zum Beispiel. Ja, und das werden wir nur erreichen, indem wir genau das eben auch üben. Ne? Das heißt, nutzt diese Zeit sinnvoll und trainiert da eben auch diese ganzen Sachen. Das mag nicht einfach sein, gerade im Winter, wenn vielleicht der Platz verschneit ist oder nicht geräumt wird, was auch immer. Aber es gibt immer Möglichkeiten, wie man das Ganze irgendwie managen kann. Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Ausreden.
Wo lebst du denn, dass du noch an Schnee glaubst im Winter?
Ja, das stimmt auch wieder. Guter Punkt. Danke, Klimawandel.
Ja, danke. Genau. Und für alle TrainerInnen, bei denen es möglich ist. Ich weiß, das ist nicht bei allen möglich. Lasst es einfach bei einem Mal Training in der Woche. Muss vielleicht ja auch nicht der gleiche Tag sein, der es sonst ist. Ein bisschen kicken. Ja, es muss gar nicht viel Input sein. Das muss auch nicht lange sein, eine Stunde. Da hat man diese Hauptbelastung trotzdem noch einmal in der Woche drin, in der Offseason. Das ist gerade für, ich sag mal, ab Bezirksliga auch gar nicht so schwierig, weil die Zeit in der Winterpause auch nicht extremst lang sein wird. Also jetzt hier in Südniedersachsen spielen wir tatsächlich bis Mitte Dezember noch und dann fängt die Saison, glaube ich, Ende Februar wieder an. Das bedeutet, wenn man da innerhalb dieser Zeit vielleicht 4 Termine hat, weil über Weihnachten sind die meisten ja eh irgendwie bei ihren Familien, dann reicht das ja vollkommen hin und dann hat man trotzdem noch diese Spitzenbelastung einfach mit drin. Da, wo es möglich ist, da sollte das auf jeden Fall gemacht werden. Da, wo es nicht möglich ist, wie Nils gerade sagte, individuell arbeiten, Athletiktraining drin haben, egal welche Sportart, ist super wertvoll und tatsächlich ein Präventionsgedanke dahinter, dass eben solche Dinge nicht auftreten. Weil auch das wissen wir ja nicht erst seit dem Lockdown. Ich glaube, Papa Hansen und Sohn haben da ja viel, viel zu gemacht, wenn es darum geht, in den USA die Prävalenz von Achillessehnenrissen in der NFL zu untersuchen oder beziehungsweise das immer mal dargestellt auf Instagram und sonstigen Kanälen. Das ist gerade Lockdown, also einmal Lockdown hier, wie heißt das, Gehaltsobergrenze und dann halt der Lockdown wegen der Pandemie. Dass da definitiv beim Wiedereinstieg die Sehnenrisse um ein Vielfaches gestiegen sind. Und das zeigt uns ja schon, dass das genau ein Thema ist, wenn lange nichts gemacht wurde, die Sehne sich natürlich auch daran anpasst. Und wenn dann plötzlich die Belastungsspitze wieder reinkommt, nach einer längeren Zeit nichts tun, dass es dann dazu führt, dass Sehnen das eher scheiße finden.
Absolutely. Ja. Gut. Jetzt haben wir von Belastungssteuerung gesprochen, von Athletiktraining, Krafttraining. Krafttraining ist natürlich auch super, super sinnvoll, super, super wichtig für diejenigen, die schon mal Sehnenschmerzen hatten, nochmal wichtiger als für diejenigen, die es vielleicht noch nicht hatten, aber auch für diejenigen macht das ja, in der Krafttraining
jetzt, ist das sag Beste. Doch mal, wie stark muss ich denn jetzt in der Wade sein, damit ich wieder springen darf? Ich habe jetzt seit 6 Jahren mache ich das jetzt hier mit dir und du hast mir noch nicht einmal wieder erlaubt zu springen. Wie stark muss ich denn jetzt sein?
Was ist das denn für eine utopische Lüge hier? Das ist völlig wild.
Weil ich weiß, worauf Nein. du hinaus wolltest. Doch, stelle ich mal so eine richtige...
Wollte ich gar nicht erstmal.
Naja. Na gut.
Okay, also natürlich werde ich immer, oder werden wir, vornehmlich ich natürlich, auf Instagram immer wieder gefragt nach gewissen Kraftwerten, die man erreicht haben muss, sei es beim Beinstrecker als Hauptübung für die Patellasehne, aber auch beim Wadenheben als Hauptübung für die Achillessehne. Und das ist natürlich erstmal ist es unfassbar schwer zu sagen. Das ist abhängig vom Körpergewicht. Das ist abhängig von deinem Leistungsstand vorher, das ist abhängig von dem Niveau, auf dem du bist, auf das du wieder zurück willst. Also ne, von ganz, ganz vielen Kontextfaktoren, deswegen ist es total doof und natürlich auch von der Maschine mal davon abhängig. Ne? Also gerade beim Beinstrecker sind die Übersetzungen zwischen den einzelnen Maschinen einfach unfassbar riesig, also was die Unterschiede angeht. Ich weiß, dass die Maschine, an der du Beinstrecker machst, einfach viel, viel krassere Umsetzung hat als das, was ich damals genommen habe, wo ich fast das Doppelte nehmen konnte und ich aus sehr sicherer Quelle, nämlich von mir selbst, sehr, sehr gut weiß, dass ich mit Sicherheit nicht doppelt so stark bin in den Quads wie du, nämlich wahrscheinlich eher genau andersrum und trotzdem die Gewichte einfach genau konträr waren. Was einer von unseren Mentoren ist vielleicht das falsche Wort, aber einer von den Personen, die uns am meisten beeinflusst haben, was die ganze Tendinopathie-Reha angeht, was die Gedanken, was die Research angeht, der Professor Peter Maliaras, von dem wir auch einen Kurs gemacht haben, den wir auch auf jeden Fall sehr wärmstens empfehlen können, ne, den Mastering Lower Limb Tendinopathy Kurs, der empfiehlt beim Beinstrecker eine Spanne von 30 bis 60 Kilo für 6 RM, also für ein 6 Repetition Maximum, also 6 maximale Wiederholungen, die man schaffen soll, einbeinig. Und da sieht man ja schon
den ganzen 30, Block bewegen, tatsächlich bei mir. Ja.
30 bis 60 Kilo ist eine sehr, sehr, sehr große Spanne. Das kommt natürlich darauf an, logischerweise, wenn das jetzt eben ein Fußballer ist, der so wie Lasse 1,60 groß ist und 55 Kilo wiegt, ist es was anderes, als wenn wir jetzt unseren Henrik Hansen, unseren ehemaligen Klienten als Innenverteidiger, der einen Ticken größer ist, logischerweise.
Nur ein ganz bisschen.
Und einen Hauch an Grämmchen mehr wiegt, dass der natürlich dann mehr bewegen muss, weil er einfach aufgrund seiner Körpermasse mehr bewegt und mehr Belastung abkönnen muss.
Immer noch eine Frechheit, dass klar. Du das Handtrikot hast und ich nicht.
Das ja, ist richtig. Vielleicht fragst du ihn nochmal, vielleicht kriegst du nochmal eins. Naja, aber genau, also 63 Kilo für 6 RM, das ist das, was er da rausgibt. Damit kann man nicht wahnsinnig viel anfangen, das ist klar, und dementsprechend sollte man da einfach darauf achten, dass man einfach nur bockstark wird. Das ist eigentlich so das, was wir sagen können. Das heißt, am Beinstrecker einbeinig in kontrolliertem Tempo. Das heißt, eine Wiedererholung sollte mindestens 3 Sekunden lang sein, um die Sehne zu trainieren. Und da soll man einfach so stark werden, wie man es irgendwie kann. Natürlich wird man irgendwann sich nicht mehr gescheit steigern, nicht mehr gut steigern können, sondern nur noch vielleicht über Wochen und Monate vielleicht immer mal wieder was drauflegen. Aber wichtig ist vor allem, dass wir einfach einen gewissen, sehr schweren Stimulus auf die Sehne bringen. Da gibt es keine Research, die sagt, man soll das und das machen. Das, was am nächsten an Research rankommt, ist das, was die Grandmother of Tendinopathy oder Jumper's Knee Rehab, Jill Cook, mal gesagt hat. Und das ist sehr
aber
demotivierend.
Sie hört das nicht.
Das ist sehr demotivierend. Sie hat nämlich gesagt, solange oder beziehungsweise wenn man eben mal einen Jumper's Knee hatte, ein Patellaspitzensyndrom hatte, dann muss man sein ganzes Leben lang muss man Beinstrecker machen. Das ist so ihre Aussage. Oder Heavy Throw Resistance machen, hat sie gesagt.
Ja.
Ich finde, das ist sehr hart gesagt, und ich glaube auch nicht, dass man das so machen muss. Es gibt aber keine Research dafür. Das heißt, wir können nur dazu raten, solange wie man sportlich sehr aktiv ist, das heißt, solange wie du jetzt vielleicht als Fußballer, als Handballer, als Basketballer, als Volleyballer, als Footballer, als was auch immer für Sportler in einer Sportart, wo sowas auftreten kann, aktiv bist, solltest du Krafttraining, schweres Krafttraining, vor allem für den vorderen Oberschenkel machen. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Das, was wir immer empfehlen, ist nach unserem Coaching immer so 2-mal die Woche noch schweres Krafttraining zu machen. Das heißt, 2-mal die Woche Beinstrecker mit eher so Richtung 4 bis 8 Wiederholungen, das heißt eher im schweren Bereich mit, wie gesagt, mindestens 3 Sekunden Durchführung oder Belastungszeit pro Wiederholung. Das kann man machen, dass man so 2-3 Sekunden aufwärts, 3-4 Sekunden abwärts macht. Dann befindet man sich da, weil wir wollen irgendwo zwischen oder über 70% von dem, was wir maximal bewegen können als Last, wollen wir drin haben. Und dann haben wir einen guten Stimulus, damit sich die Sehne vielleicht auch eben wieder, also die Sehnenstruktur vielleicht auch wieder anpassen kann. Ich gehe einfach da mal stark davon aus, dass es ein Zusammenspiel sein wird aus sinnvollem Training, um die Struktur wieder zu remodeln, also dass sich die Fasern wieder anpassen in die richtige Richtung, und aber nicht zu viel intensive Belastung durch Sprints, Richtungswechsel und sowas, weil die wahrscheinlich einfach immer wieder dazu führen werden, dass diese Mikrorisse entstehen und dass die Sehne quasi nicht vollständig heilen kann, in Anführungszeichen. Das wäre jetzt aber mal einfach nur eine Theorie.
Aber du bist ja gar nicht so weit weg von. Ich glaube, ich habe das gerade auch von Jake Tour im Kopf. Das hatte ich ja auch irgendwie, ist jetzt ein paar Wochen her, an dem er das ja auch mal festgemacht hatte, dass diese Unterschiede zwischen eben dem viskösen Anteil der Sehne, das offensichtlich eher durch das langsame Belasten modelliert wird, und natürlich das elastische System, und dass diese beiden Systeme in irgendeiner Weise gut belastet sein, also was auch immer gut ist, haben wir jetzt ja herausgefunden, gibt es jetzt nicht irgendwelche Parameter, die wir jedem mit an die Hand geben können. Aber dass beide Teile zumindest in ihrer eigentlichen Funktion in irgendeiner Weise innerhalb des Belastungsspektrums, das man in der Woche hat, auch belastet wird, das ist halt wichtig. Das haben wir ja eben schon gesagt, ne? Wenn die Abwesenheit von hochdynamischen Sachen da ist durch Pause, dann braucht trotzdem unser Körper diese Belastung, oder also der Körper, aka die Sehne, braucht diese Belastung trotzdem, um weiterhin auf dieser Baseline zu bleiben. Auf der anderen Seite, der eher visköse Anteil braucht diese langsameren Bewegungen auch, um genau das, was du gesagt hast, diese Ausrichtung, dann nachhaltig auch kapazitär leisten zu können. So, Punkt.
Punkt. Gut. Ja, aber genau, ich hab deine Frage nicht beantwortet, ich habe sie umschifft, ne? Ich habe jetzt auf Patellaspitzendrum geantwortet. Nein.
Ja, dann mache ich jetzt einfach weiter mit dem, was ich so mache, und spring halt nicht.
Richtig.
Nein, nur witzig für uns beide, das mit dem Springen, ne?
Wieso?
Naja, weil das ist auch so ein, das ist auch immer so ein Athletiktrainer-Gedöns von 2005 bis 2010 gewesen, dass die Leute erst 210 Kilo Kniebeugen machen müssen,
ach so,
bevor sie irgendwas Hochdynamisches machen dürfen.
Nee, dann machst du einen Snapdown als erstes.
Ah ja, richtig, genau. Ja.
Nein. Jetzt hast du mich hier komplett hier um Verstand gebracht. Also, Achillessehne. Ne, damit wir da auch nochmal was raushauen können, an dem man sich irgendwie, ich weiß nicht, ob man sich daran orientieren muss oder will, aber auf jeden Fall kann man das. Man kann es ja mal probieren, einfach mal schauen, wo man da steht. Auch von Peter Maliaras, wahrscheinlich einfach Erfahrungswerte, die er da mal irgendwann festgelegt hat. Und zwar sagt er, für ambitionierte Läufer, das ist natürlich die Hauptgruppe, die Achillessehnenschmerzen bekommt, einfach weil sehr, sehr viele Menschen laufen und man dann einfach durch repetitive Belastung oder Überlastung eben dann sowas bekommen kann, sagt er, an der Multipresse sitzend, also an der geführten Langhantel sitzend, also einbeinig natürlich wieder, mit der Langhantel auf dem Knie, an einem Stepper mit Erhöhung sozusagen, dass man da in die Dehnung kommt, sagt er, für 6 RM, also 6 Repetition Maximum, also dass man quasi maximal 6 Wiederholungen schafft, keine 7. mehr, also dann am Ende ist, sagt er 1,5 bis zweifaches Körpergewicht. Das ist viel.
Das
für diejenigen, also ihr könnt
sagen,
probiert das mal aus. Für diejenigen, die eine Multipresse da haben, neugierig sind, aber also nein, probiert das natürlich nicht aus.
Das bitte nicht.
Letztes Jahr ich so, Nils, ne, aber ohne Gewehr.
Hallo,
ohne,
schmeiß mal eine Mentos in eine Cola zu Hause in der Küche.
Ich glaube, du musst Cola Light nehmen, oder?
Das ist ganz egal.
Naja, egal. Auf jeden Fall, genau. Also nein, probier das natürlich nicht aus.
Nein.
Zwinker-Smiley.
Total Lasting-Quatsch jetzt.
Also 1,5 bis zweifaches Körpergewicht, das ist tatsächlich viel. Das ist wirklich viel. Die gute Elisa durfte diese Übung sehr, sehr viel machen. Da waren wir vielleicht auch in unserem Übungsportfolio noch ein bisschen eingeschränkter als heute. Und haben sie das sehr, sehr exzessiv und sehr, sehr lange machen lassen. Und sie war am Ende, meine ich, bei 1,5-fachem Körpergewicht, bevor sie dann so das Kotzen bekommen hat, um es mal so zu formulieren, dass sie uns darum gebeten hat, diese Übung rauszunehmen, weil sie das einfach nicht mehr sehen konnte. Aber ja, die war bei 1,5-fachem Körpergewicht und das ist schon wirklich gut, ne?
Ja.
Also natürlich kann man und sollte man so viel anstreben wie möglich, auch hier. Aber man kann natürlich nie sagen, okay, da gibt es das und das ist der Drop, so wie du es gesagt hast, ne? Erst bei 2,2-facher Bodyweight Kniebeuge darfst du anfangen, die und die Übung zu machen. Das ist natürlich völliger Quark. Das kann man so nicht sagen. Einfach weil wir Menschen dafür auch viel zu individuell sind. Wir können aber festhalten, werde so stark wie möglich in einbeinigen Übungen, sei es jetzt Wadenheben für die Achillessehne, sitzend und oder stehend und Beinstrecker, Beinpresse, Kniebeugen, Varianten für die Patellasehne, einfach so stark wie möglich werden mit schweren Gewichten, nicht 15 bis 20 Wiederholungen oder irgendwas machen, sondern wirklich irgendwo zwischen 4 und 8 Wiederholungen, dass man wirklich schwer, langsam, kontrolliert arbeitet, einbeinig und das zweimal die Woche, dann seid ihr da ganz gut dabei. So. Nee, kein Strich. Wir haben noch einen Punkt.
Egal.
Ich weiß, du wolltest unter einer Stunde bleiben, aber
Ich muss los, Hausaufgaben machen.
Hausaufgaben machen, genau. Nein, Lasse, als letzten Punkt, es kann ja leider durchaus sein, dass man die Schmerzen wieder bekommt. Und
ist mir noch nie untergekommen.
Du als derjenige, der sehr, sehr gut aus dem Nähkästchen plaudern kann, der wahrscheinlich 5000 Mal Achillessehnenschmerzen nicht mehr und dann doch wieder hatte, bevor ich dich als der Heilsbringer gerettet habe aus seiner Misere. Was sind denn die ersten Anzeichen, gerade bei der Achillessehne, dass es ein Ticken zu viel ist, wo man vielleicht noch nicht von Schmerzen sprechen kann, sondern wo man einfach, wo du im Nachhinein jetzt eben auch weißt, okay, das waren die ersten Zeichen, dass du zu viel gemacht hast.
Ja, da muss ich ja gar nicht so weit in die Vergangenheit zurückgucken, weil schlussendlich mittlerweile durch das Wissen, hat ja eigentlich im Grunde genommen schon damals, ist vor allen Dingen diese wahrnehmbare der wahrnehmbare Spannungszustand, der vor allen Dingen auch anders ist, ne? Also von links zu rechts oder von rechts zu links, je nachdem, wo es dann auftritt, es tritt selten gleichzeitig gleich schlimm an beiden Seiten auf. Also das ist wirklich äußerst selten, dass das so stattfindet. Das heißt, man kennt das ja, gerade wenn man vielleicht auf Untergrund gespielt hat, der relativ hart ist, jetzt als Fußballer gesprochen, dass man am nächsten Tag so ein bisschen Steifigkeitsgefühl im Sprunggelenk hat. Das meine ich damit nicht, sondern ich meine tatsächlich so eine wahrnehmbare Spannung in der Achillessehne, dass man halt nicht gescheit abrollen kann oder wenn man das abrollt, dass der Zug an der Achillessehne schon relativ deutlich ist. Das ist so das erste Anzeichen, wo ich sagen würde, okay, jetzt in der Nachbetrachtung, also retrospektiv, da hätte man schon mal gegensteuern sollen und sagen sollen, am besten das Training oder das folgende Training vielleicht ganz ausfallen lassen oder auf jeden Fall nicht komplett mitmachen oder alle hochdynamischen Sachen rausschmeißen. Zudem auf jeden Fall dann auch, wenn man es denn macht, im Athletiktraining cutten. Ja, auch das habe ich ja zu dem Zeitpunkt damals gemacht und immer noch viele Sprünge mit drin gehabt. Das nächste Anzeichen wäre dann tatsächlich, dass es immer so punktuell dazu kommt, dass es auch so einen Minischmerz gab. Also ich würde jetzt das mal einskalieren von 0 bis 1 vielleicht, wenn man es von 0 bis 10 raten würde, den Schmerz, dass es nicht persistent war, sondern kurz am Anfang von hochdynamischen Belastungen dazu kam, dass eben so ein kleiner Schmerz da war und der dann weg war. Dann, das ist eigentlich der Punkt, an dem man die Reißleine definitiv ziehen muss. Weil ansonsten kommt es dazu, dass natürlich dieser Warm-up-Effekt erstens dann später kleiner wird und die Schmerzen vorher auch größer sind. Und wenn man das nicht haben möchte und noch eine sehr, sehr reelle Chance, dass man auch nicht lange ausfällt. Ja, also wir reden dann eher über eine Modulation von Trainingshäufigkeit und Belastungsspitzen. Das heißt also, man ist eigentlich noch weiterhin im Training und kann das gut moderieren und modellieren und fällt dann auch nicht aus und kann wahrscheinlich sogar weiter spielen, wenn es in der Saison ist.
Cuttet einfach mal eine Trainingseinheit pro Woche mal raus.
Das würde wahrscheinlich schon reichen.
Zwei, drei Wochen.
Ja, das würde wahrscheinlich schon reichen. Und dann hätte man eine reelle Chance, wenn man das tut, was wir vorher gesagt haben, also präventiv dann dagegen arbeitend, durch Belastungssteuerung und durch Krafttraining, hat man eine reelle Chance, dass das dann vielleicht sogar nie wieder auftritt.
Ja. Bei Patellasehne gilt übrigens nahezu das Gleiche, ne, im Endeffekt. Also bei der Achillessehne hat man noch mehr diese Steifigkeit, dieses Spannungsgefühl, aber auch bei der Patellasehne hat man das morgens, also kann ich halt leider definitiv so sagen, hat man das morgens dann eben auch noch, dass es dann einfach zieht, dass es spannt, dass man irgendwie das Bedürfnis hat, theoretisch zu dehnen oder eben da Belastung draufzugeben. Und das sind so die ersten Anzeichen. Das sind aber auch Sachen, die individuell ausfallen. Ne? Manche merken es zum Beispiel eher einfach durch oder dann wieder bei langen Autofahrten, also wenn das Knie lange in einem gebeugten Zustand ist. Und das ist so das erste Anzeichen dafür. Im Endeffekt müsst ihr da eben natürlich auch schauen, welche Symptome ihr vor allem hattet, wo es vielleicht bei euch am Anfang als erstes kam, woran ihr euch orientieren könnt. Aber im Endeffekt all diese Warnzeichen, die ihr kennt, das sind die eben, die das Ganze meistens dann eben schleichend wieder reinbringen. Natürlich gibt es auch Fälle, die da Pech haben, in Anführungszeichen, bei denen es dann plötzlich auftritt und wo es dann auf einmal stärker reagiert. Da kann man halt leider logischerweise nichts machen. Da ist er halt so. Ne? Da muss man eben dann eben erstmal wieder Belastung rausnehmen und muss dann vielleicht auch ein bisschen stärker reagieren, als wenn das Ganze schleichend kommt und man smart sein kann und das Ganze noch abwenden kann. Aber ich denke, jetzt haben wir trotzdem einen guten Rundumschlag gemacht. Wir haben euch viel mitgegeben vom Verständnis her, aber eben auch Pragmatisches, wie man da dran arbeiten kann. Und dementsprechend würde ich sagen, schließen wir die Folge an der Stelle. Für diejenigen, die bis dahin zugehört haben, vielen, vielen Dank dafür. Wenn euch der Podcast gefallen hat, das wollte ich eigentlich direkt am Anfang sagen, jetzt sage ich es nach 1:07, wo jetzt wahrscheinlich niemand mehr zuhört. Aber bewertet den Podcast, gebt uns 5 Sterne, wenn ihr was gelernt habt, wenn euch das weitergebracht hat. Und ansonsten sehen wir uns, hören wir uns. Sehen tun wir beide uns, Lasse, und wir alle anderen hören uns. Und jetzt reicht's. In der nächsten Folge mit Sehnenstark. Vielen, vielen Dank.
Tschüss.